Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese.
Ein Thema, das jeden von uns betrifft, und es geht um wertvolles Geld, das man spart. Das ist nämlich der sogenannte Freistellungsauftrag. Und vielleicht beginnen wir einfach mal, was ist das überhaupt?
Ja, das ist ein banales Thema, aber man könnte es ja rüber schreiben, wie hat man mehr Netto vom Brutto, wenn man mal in der Steuersprache kurz bleiben will. In meiner Praxis erlebe ich immer wieder, und da muss man sich auch in die eigene Nase fassen, ist man da eigentlich optimal aufgestellt bei dem Thema. Aber zu deiner Frage, ja, was ist der Freistellungsauftrag? Der Freistellungsauftrag wurde mal erfunden historisch, um Werbungskosten absetzen zu können. Also vor vielen, vielen Jahren hat man gesagt, wenn man eine Geldanlage betreibt, dann hat man ja auch Kosten. Man hat einen Ertrag, den man versteuern soll, und hat auch Kosten. Und ganz früh hat man gesagt, Mensch, du kannst die Kosten eines Depots, nehmen wir mal ein Beispiel, die Depotkosten absetzen gegen die Zinserträge. Das ist alles sehr kleinteilig, sehr aufwendig, und dann hat irgendwann der Gesetzgeber gesagt, pass auf, damit man nicht hier Depotabrechnungen und viele Belege hat, führen wir so den Sparerpauschbetrag ein, und das mündet in dem sogenannten Freistellungsauftrag. Die Intention des Gesetzgebers war dann zu sagen, pass auf, du brauchst gar keine Kosten, die du hast beim Verwahren, Anlegen deiner Gelder. Dafür geben wir dir jetzt einen Betrag von 1.000 Euro pro Person. Also heißt das, wenn ich jetzt hingehe und lege 20.000 Euro an und ich kriege 4% Zins, oder ich habe einen Fonds, der ist um 4% gestiegen und ich verkaufe den, weil auf den Freistellungsauftrag gegen Zinsen, Dividende und Kursgewinne, dann bleiben wir im Beispiel, die 20 habe ich angelegt, 4% bleiben wir im Beispiel, 800 Euro, und dann zahle ich keine Steuern. Weil bis 1.000 Euro als ledige Person habe ich einen Freibetrag. Der Freibetrag wird auch Freistellungsauftrag genannt. Eheleute haben zusammen dann 2.000. Das ist die Grundidee, wo der Freistellungsauftrag herkommt.
Ja, und ich glaube, man hört vielleicht schon die Tücke. Das ist ganz einfach, wenn ich vielleicht eine Anlage oder zwei Anlagen habe. Und in dem Moment, wo ich aber mehr Geld angespart habe, vielleicht auch unterschiedlich gestreut, dann fängt es an, komplizierter zu werden.
Ja, und das sehe ich in der Praxis halt auch. Ich will das jetzt der typische Fehler nennen. Das ist einfach dem Alter geschuldet. Du hast natürlich recht, jetzt bist du bei deiner Hausbank und unter uns, die haben ein ganz schlechtes Tagesgeldverzinsung. Und dann sagst du, ich gehe zu der Direktbank, Trade Republic oder nehmen wir mal eine DiBa, heute heißt die ja ING-DiBa oder nur noch ING. Also ich gehe zu der Direktbank und sage, Mensch, ich lege bei der Direktbank auch noch Geld an. Jetzt hast du bei deiner Hausbank aber vielleicht noch einen Sparbrief gemacht vor ein paar Jahren mit einem guten Zins. Jetzt wird's kompliziert. Ja, jetzt hast du 10.000 Euro, will gerne mit Zahlen arbeiten, 10.000 Euro auf dem Sparbrief, da kriegst du, sagen wir mal, 3%, sind 300 Euro im Jahr und das Ding läuft noch 5 Jahre. Jetzt hast du aber die 10.000, die hast du zu einer Direktbank geschafft, und die Direktbank bietet dir, sagen wir mal im Beispiel, 2% Tagesgeldzins. Wären also am Jahresende, je nach Gutschrift, 200 Euro. Ja, und Folge, jetzt hast du das Problem, das man hat. Jetzt hast du aber den Freistellungsauftrag von 1.000 Euro als Lediger bei deiner Hausbank. Jetzt kriegst du die 200 Euro Zins bei der Direktbank und die ziehen dir jetzt 25% Abgeltungssteuer ab. Diese Abgeltungssteuer tut ja weh. Ich meine, in dem Fall wären das 50 Euro, die weg sind. Und eigentlich muss man sagen, dummer Fehler, weil ich habe bei meiner Hausbank ja 300 Euro Zinsen, bei meiner Direktbank 200. Und es liegt ja weit unter den 1.000 Euro, die ich freistellen kann. Und dieses Thema ist dann ja einfach blöd. Ja? Das ist einfach blöd, und deswegen Appell da draußen, immer wieder zu gucken, wo habe ich denn eigentlich mein Geld angelegt und kann so ein bisschen optimieren, damit es besser ist, nennen wir es erstmal so.
Ich glaube, du kriegst wahrscheinlich, du hast ein schönes Beispiel auch hier aufgeschrieben, Tagesgeld, Depot bei der Direktbank, dann ein Fonddepot bei euch, da hast du 3 Stellen. Du wirst das wahrscheinlich auch nie ganz perfekt hinbekommen, dass es für alles passt. Aber man kann, glaube ich mal, so grob, dass das meiste Geld dann doch bleibt, der meiste Ertrag, das kann man schon ein bisschen organisieren.
Ja, aber organisieren heißt ja am Ende wieder Zeit. Wir bleiben bei dem, du hast es ja gut gesagt, wir haben ein Tagesgeld, ein Depot und bei der Hausbank etwas. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir zwei Arten von Anlegern. Wir haben Anleger, die haben halt nicht mehr wie diese 1000 Euro Erträge. Da würde man schauen und sagen, ich gucke, wo ich bin und welche Erwartungen ich habe. Jetzt haben wir natürlich viele, auch unsere Anleger, die haben wesentlich mehr Ertrag wie diese 1000 Euro im Jahr. Da gibt es zwei Ansätze, um da mal eine Hilfestellung zu geben. Also ich habe mal einen Kunde getroffen, der Ansatz ist vielleicht ein bisschen orthodox. Der hat gesagt, ich mache bei keiner meiner Banken einen Freistellungsauftrag, und nicht mal die 1000, sondern ich lasse mir immer am Jahresanfang die Steuerbescheinigung geben, mache meine Steuererklärung, leg das da rein und krieg da eine Erstattung. Weil wenn du was falsch gemacht hast, wie in unserem ersten Beispiel, und du hast im ersten Beispiel ja die 50 Euro bezahlt bei der Direktbank, die du nicht musstest, darfst du dir das über der Steuererklärung zurückholen. Also für die da draußen, Punkt 1, wenn ihr es mal falsch verteilt habt und habt Steuern gezahlt und ihr seid unter den 1000, holt es über die Steuererklärung zurück. Vorschlag 2, etwas unorthodox, du gibst gar keinen Freistellungsauftrag, sammelst einfach diese Beträge ein und dann hast du ja eine garantierte Erstattung. Weil du hast ja bei 1000 Euro 250 Euro Abzug. Die kriegst du garantiert zurück, wenn du in der Steuererklärung. Das ist nicht semi-professionell, würde ich sagen. Der dritte Ansatz, den wir eigentlich hegen, ist zu sagen, pass mal auf, gibt es eine Bank, wo du gute Erträge hast und wo du dann auch ausschöpfen wirst. Machen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt bei uns ein Depot und da weißt du, im Jahr habe ich immer zwischen 3.000 und 5.000 Euro Ertrag durch Umschichtungen, Ausschüttungen, Gewinnmitnahmen etc. Dann machst du das bei dieser einen und bei der anderen Banken sagst du dir, okay, und dann wird dort abgezogen. Weil die Idee, und da müssen wir nochmal bleiben, Volker, die Idee ist ja, dass man keine Arbeit haben sollte. Das heißt ja Abgeltungssteuer. Wenn deine Erträge über den Freistellungsauftrag liegen, bei Eheleute 2000, liegen die Erträge rüber, du hast ordentlich verteilt, musst du im Grunde ja gar keine Steuererklärung zum Thema Kapitalanlage machen. Das ist eigentlich die perfekte Welt. Also entweder organisatorisch schauen, ob dann nicht wie, oder ein Aspekt der organisatorischen zu sagen, komm, bei der einen Bank komme ich sowieso immer drüber, denen gebe ich alles.
Ja, es ist ein spannendes Thema und ich glaube, die größte Tücke ist halt, man legt es irgendwann an und vergisst es. Und wenn man denn das Geld vielleicht auch gleich wieder anlegen möchte, dann ist es vielleicht sinnvoll, auch frühzeitig drauf zu schauen, wie man es verteilt hat.
Ja, das ist vielleicht auch das Fazit von der heutigen Folge. Das ist mühsam. Ich sehe es im Alltag auch und ich meine, mir ist das auch schon passiert. Dann hast du nicht aufgepasst, hast eine neue Bank, hast was angelegt. Ich meine, du verlierst es nicht, weil du es über die Steuererklärung zurückholst. Also wenn du falsch verteilt hast, keine Sorge für den einen oder anderen. Bei Kindern vielleicht noch ein Tipp am Rande. Das ist zwar nicht überschrieben, aber das fällt mir spontan aus. Es gibt auch noch die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, die sogenannte NV-Bescheinigung. Das heißt, wenn du als Kind relativ hohe Erträge hast, hast aber kein Einkommen, kannst du eine NV-Bescheinigung, eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Und da würde ich jetzt mal sagen, Volker, da machen wir es uns mal einfach. Und wir haben ja auch mal einen Podcast über die KI gemacht. Also mein Aufruf zum Abschied. Verteilt euren Freistellungsauftrag gut und googelt doch einfach mal das Wort in der KI Nichtveranlagungsbescheinigung. Können wir ja vielleicht in dem Podcast irgendwann auch nochmal eingehen.
Und jetzt sind wir gerade dabei, also es ist ein witziges Thema für mich, weil wir sind gerade dabei, das in Ordnung zu bringen. Weil die tatsächlich bei den Kindern haben wir die völlig aus dem Blick verloren, sind wir gerade am Sortieren.
Ja, und das ist vielleicht dann der Abschluss für diese heutige Folge. Es bleibt ein bisschen Arbeit. Wenn man einen Berater hat, wir versuchen das immer im Dialog mit dem Mandanten zu machen, rechnen es auch immer mal wieder an. Aber jeder Anleger sollte sich an die eigene Nase fassen und sagen, wo habe ich mein Geld und wie habe ich die Freistellungsaufträge optimal im Grunde verteilt.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.